Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort zur Predigt für den heutigen Karfreitag steht in Hebräer 9, Verse 15 und Verse 24 bis 28 und lautet: Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der hohe Priester alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht. Sonst hätte er oft leiden müssen vom Anfang der Welt an. Nun aber, am Ende der Welt, ist er ein für allemal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Liebe Gemeinde, wieder feiern wir Karfreitag und nehmen die Gelegenheit wahr, an das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz zu denken, uns dessen zu erinnern. In der Schriftlesung haben wir auf den Bericht von diesem Geschehen aus dem Johannesevangelium gehört. Doch was machen wir damit? Wir könnten eine Art Passionsfrömmigkeit entwickeln, in der wir die Geschichte, die uns die Bibel berichtet, anstarren. Wir könnten uns so tief in die Leiden Jesu hineinversenken, so dass wir die Peitschenschläge und die Durchbohrung der Nägel bei der Kreuzigung zu spüren meinen, um Jesus damit deutlich zu machen: Ich bin mit dir, ich leide mit dir, ich begleite dich. Ich habe hierbei die Kreuzwege der römischen Kirche vor Augen, aber auch etwa jesuitische Exerzitien oder den Leidensgarten der Marienschwestern. Diese Art, mit dem Leiden Jesu umzugehen, sind Reaktionsweisen des religiösen Menschen. Sie kommen aus dem natürlichen menschlichen Empfinden, eben auf das, was man sieht, irgendwie angemessen reagieren zu wollen. Aber das würde uns alles genauso weit führen, wie wenn wir damals bloß Augenzeugen des ganzen Geschehens gewesen wären. Wir hätten zusehen können, wie Jesus ausgepeitscht und bespuckt wurde, wie man ihm eine Dornenkrone aufsetzte, wie das Blut floss, wie er verspottet wurde. Die Reaktionen wären im Grunde so ähnlich wie im Film von der Passion Jesu von Mel Gibson. Das Geschehen würde uns unter die Haut gehen, würde uns betroffen machen. Aber wenn es dabei bleibt, dann stehen wir voll daneben. Wir stehen damit ebenso voll daneben wie der materialistische und ungläubige Mensch der Gegenwart, der das Geschehen von damals ganz areligiös auffasst. Weil es sich denn einigermaßen historisch glaubhaft machen lässt, anerkennt der materialistische Mensch der Gegenwart vielleicht, dass Jesus damals tatsächlich gekreuzigt wurde und dass das auch ziemlich grausam gewesen sein muss. Doch weil es für ihn keine Bedeutung hat, geht er achtlos daran vorüber. Um das Geschehen von der Kreuzigung Jesu zu verstehen, muss uns seine Bedeutung erklärt werden. Auch dies tut die Bibel. Jesus selbst hatte ja im Vorfeld seiner Passion seinen Jüngern mehrmals angekündigt, dass er leiden und sterben würde und dabei auch signalisiert, dass er sein Leben geben würde zur Erlösung für sein Volk. Doch das ist noch nicht alles. Unser Predigtext spricht, wie der ganze Hebräerbrief ja, in breiter Form vom Werk Jesu unter dem Gesichtspunkt seiner Bedeutung. Es geht ihm nicht darum zu zeigen, was alles geschehen ist. Das ist die Aufgabe der Evangelien. Unser Predigtext beabsichtigt auch keine psychologische Wirkung, wie Staunen oder Betroffenheit oder Mitleid oder dergleichen, sondern er denkt ganz nüchtern über die Bedeutung des Werkes Jesu nach und will, dass wir diese Bedeutung verstehen. Lasst uns hören, was er sagt. Ich komme zum ersten Punkt und spreche über Jesus als Mittler. Immer wieder kommt es vor, dass Menschen miteinander in Streit geraten. Es können Eheleute sein oder Nachbarn oder soziale Gruppen wie Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände oder ganze Volksgruppen oder Völker wie etwa die Israelis und die Palästinenser, wie etwa Sunniten oder Schiiten im Irak. Und, wie wir hoffentlich nur aus den Geschichtsbüchern wissen, auch Deutsche und Franzosen. Bei Konflikten wird häufig ein Mittler eingeschaltet, der zwischen den verfeindeten Parteien vermitteln soll. Rechtsanwälte offerieren ihre Dienste in einem deutlich kostengünstigeren Mediationsverfahren zwischen, sagen wir, scheidungswilligen Eheleuten. Schlichter vermitteln bei Arbeitskämpfen. Und die UNO sendet mal einen Sondervermittler in ein Krisengebiet. Ein Vermittler ist notwendig, wenn die verfeindeten Parteien sich von sich aus nicht an einen Tisch bringen lassen. Dann muss der Vermittler versuchen, die Interessen beider Parteien zu einem Ausgleich zu bringen. Und so ähnlich ist es auch im Verhältnis des Menschen zu Gott. Auch hier war ein Mittler notwendig. Denn Gott trug in seinem Herzen einen vernichtenden Zorn gegenüber uns Sündern. Dieser Zorn hätte bei allen Menschen nur das eine zur Folge gehabt, nämlich die ewige Verdammnis. Denn wir, Gottes Geschöpfe, waren ja in Sünde gefallen und in unserem Herzen und Wesen auf ein gottloses Leben im Unglauben hin programmiert. Und aus diesem Unglauben heraus tun wir Dinge, die gegen Gottes Gebote sind und oft genug auch solche Dinge, die sich dann im Strafgesetzbuch wiederfinden. Und wir sind keineswegs geneigt, den Frieden mit Gott zu wollen, weil der Unglaube unser Herz beständig regiert. Hier gibt es für einen Vermittler eine Menge zu tun, wenn Frieden herrschen soll zwischen Gott und Mensch. Aber das hat Gott in seiner Macht und in seiner Liebe zu uns Menschen verfügt und getan. Er hat seinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, als Mittler gesandt. Und sein Werk war kein Flop. Christus hat keinen brüchigen Frieden vermittelt, sondern der Friede steht auf einem festen Grund, eben dem Grund der Gerechtigkeit Gottes. Ja, zunächst fordert Gott in seiner Gerechtigkeit die Strafe für den Sünder, und die kann nur lauten Todesstrafe. Damit müsste sich der Mensch eigentlich bescheiden, denn er hat nichts anderes verdient. Doch Gott denkt weiter. Er offenbart, dass er gnädig ist, dass er Sünden vergibt, ohne fünf gerade sein zu lassen. Aber damit schafft sich Gott in seiner Liebe ein Problem. Er will gerecht sein und strafen, aber zugleich gnädig sein und vergeben. Und genau dieses Problem lässt er durch seinen Sohn Jesus Christus lösen. Er sendet ihn in die Welt. Er lässt ihn Mensch werden, damit er wirklich für die Menschen eintreten kann. Jesus selbst war ohne Sünde. So lesen wir etwa im Hebräerbrief, Kapitel 7. Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen. Denn er lebt für immer und bittet für sie. Denn einen solchen hohen Priester mussten wir auch haben, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern geschieden und höher ist als der Himmel. Wäre Jesus nicht sündlos gewesen, hätte er allenfalls für seine eigenen Sünden sterben können, nicht aber für die Sünden anderer Menschen. Aber weil er selbst ohne Fehler war, konnte er für die Seinen eintreten. Und in dieser Eigenschaft, als Mensch ohne Sünde, als Mensch, der Gottes Gesetz auf Punkt und Komma genau gehalten hat, vertritt er die Menschen vor Gott, indem er für sie die Todesstrafe erleidet. Und er tut das zugleich als Gottes Sohn. Und deshalb hat sein Werk sowohl eine weltweite Bedeutung, als auch eine solche, die vor dem allmächtigen Gott Anerkennung findet. Als Mittler handelt Jesus stellvertretend für die Menschen oder anstelle der Menschen. Was er tut und erleidet, ist deshalb so, als hätten die Menschen es getan oder erlitten. Also Jesus hat die Todesstrafe auf sich genommen, und damit sind alle, die von ihm vertreten sind, gleichfalls mit dem Tode bestraft. Sie sind im Tod Jesu hingerichtet worden, und das ohne, dass sie selbst sterben. Es wird ihnen aber von Gott zugerechnet, was Jesus getan hat. Und gerade darum war ja der Mittler nötig. Denn hätten die Menschen selbst die Strafe für ihre Sünden tragen sollen, dann hätten sie wirklich den ewigen Tod erleiden müssen. Nun ist das Ergebnis der Tat Jesu ein neues Rechtsverhältnis zu Gott, eben ein neuer Bund. Und dieser Bund beinhaltet, dass es kein Verdammungsurteil mehr gibt über allen, die von Jesus Christus vertreten sind. Sie sind frei, ihre Sünde ist ihnen vergeben, sie wird ihnen nicht mehr in Rechnung gestellt, weil mit dem Versöhnungswerk Jesu sie ein für allemal erledigt ist. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Aus diesem Grund gibt es nun keine anderen Mittler und darum auch keine anderen Wege zu Gott. Buddha, Mohammed und andere Propheten oder Götter haben Gleiches oder Ähnliches nicht bewerkstelligt. Sie wissen nichts von der stellvertretenden Sühne, die notwendig war und ist, um zu Gott zu kommen. Sie haben auch nicht im Entferntesten die breite, Jahrtausende alte Offenbarung, die das Alte Testament bietet und die das Kommen Jesu vorbereitet und verständlich macht. Und wir können auch der römischen Lehre nicht folgen, als sei Maria Miterlöserin und Mittlerin zwischen Christus und uns. Weil Christus Mensch geworden ist, steht er aufgrund seiner Menschheit voll und ganz auf unserer Seite und reicht als Mittler vollkommen aus. Das ist das Erste, Jesus, der Mittler. Das Zweite, was unser Predigttext uns vorträgt, ist, dass Jesus Priester ist im himmlischen Heiligtum. Die Bibel beschreibt die Mittlertätigkeit Jesu mit dem Begriff des Priesters oder hohen Priesters. Ein Priester soll ja zwischen Gott und den Menschen vermitteln. Es ist in der Regel immer interessant und augenfällig, wenn Priester ihr Zeremoniell abfahren. Abergläubische Menschen sehen dann wie gebannt zu, weil man ihnen gesagt hat, dass dort am Altar etwas passiere, dort werde auf den unsichtbaren Gott eingewirkt, so dass er gnädig gestimmt werde und man dann von ihm heilsame Kräfte für die Gestaltung der Welt bekomme. Das ist so in der römischen Kirche. Der Priester hebt sich durch seine Kleidung von den übrigen Gemeindegliedern ab. Er küsst den Altar, er hantiert daran, er räuchert, er erhebt die Hostie und den Kelch und sagt die Worte der Wandlung, und schon ist Christus in die Hostie gebannt, kann angebetet werden und die Gnadenkräfte, was immer das denn sei, können ausgeteilt werden. Bei einigen Indios in Lateinamerika ist zwar die Vorstellungswelt nicht christlich, sondern heidnisch. Aber auch wenn dort ein Zauberpriester oder eine Priesterin ihr Zeremoniell abfahren, verbinden die Teilnehmer damit ganz ähnliche Anschauungen. Sie meinen, dass der Priester mit seinem Zeremoniell auf den unsichtbaren Gott oder die unsichtbare Welt einwirke, so dass dann die Gottheit dem Menschen gegenüber gnädig gestimmt werde und ihnen gebe, was sie brauchen. Bei langer Trockenheit Regen, bei Krankheit Genesung, beim Bau eines Hauses Schutz vor bösen Geistern oder was auch immer sonst. Die Priester können bei solchen Anschauungen eine ganz wichtige Rolle spielen, so sehr, dass ihr Einfluss in den Köpfen der Menschen größer ist als der von Politikern oder demokratisch gewählten Volksvertretern. Doch bedenken wir, dass das alles Zeremonien von Menschen sind, die hier auf Erden stattfinden und darum nichts bewirken. Bei Jesus ist das anders. Sein Werk wird zwar mit dem Begriff des Priestertums beschrieben und er selbst als hoher Priester bezeichnet, aber er hat nicht im Jerusalemer Tempel gewirkt. Er hat sich dort nicht auf den Altar gelegt und zum Opfer verbrannt. Nein, vor den Toren Jerusalems, außerhalb des religiösen Systems der spätjüdischen Welt, hat Jesus an einem Kreuz sein Leben gelassen. Gott machte damit deutlich, dass er keine irdischen Heiligtümer braucht. Jesus ist zwar hier auf Erden gestorben, aber weil er zugleich Gottes Sohn war, hat sein Werk seine Wirkung bei Gott im Himmel. Unser Text betont, dass Jesus sein Priesteramt nicht an einem irdischen Heiligtum ausgeübt hat. Wir lesen: Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Das heißt, Jesus hat mit seinem Werk vor Gott selbst Sühne bewirkt. Dazu gehört auch, dass Jesus nicht im Tode geblieben ist, sondern auferstanden ist und zum Himmel aufgefahren ist, damit er dort vor Gott für sein Volk einstehen kann und unter Verweis auf sein kostbares Blut für seine Kinder die Vergebung aktuell jetzt gewährleisten kann. Also, auch die Fürsprache, die Jesus als hoher Priester jetzt im Himmel für seine Kinder leistet, gehört zu seinem Priesterdienst. Das alles macht deutlich: Hier haben wir einen Priester von einer grundlegend anderen Qualität und mit einer Wirkung, die nicht in religiösen Anschauungen stecken bleibt, sondern einer Wirkung, die vor Gott gilt. Gott hat darum auch mit der Auferstehung Jesu deutlich gemacht, dass er das Opfer Jesu angenommen hat. Die Auferstehung ist der Beweis für die Gültigkeit des Opfers Jesu, ja die Rechtfertigung Jesu. Das Dritte, auf das wir uns besinnen müssen, ist: Jesus ist einmalig. Es heißt in unserem Predigtext: So ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Dieses Einmal ist ganz wichtig. Es entspricht ja der Qualität des Opfers Jesu. Diese Qualität ist so hoch, dass es keines Zusatzes bedarf. An dem Werk Jesu muss nicht nachgebessert werden, wie bei unseren Werken. Man kann seine Wirkung und seine Bedeutung nicht noch erhöhen. Wir müssen das Werk Jesu auch nicht mit unserer Entscheidung für Jesus in Geltung setzen. Ich sage das alles an die Adresse der römischen Kirche. In deren Messtheologie wird nämlich behauptet, bei der Messfeier der Eucharistie werde Jesus erneut unblutig geopfert. Mit dieser Ansicht wird das einmalige Opfer Jesu gleichsam gegenwärtig gemacht, dem Gläubigen zugänglich gemacht. Aber das ist eine irrige Anschauung, denn das Opfer Jesu kann nicht wiederholt werden. Es kann nicht in den Kultus der Kirche hinein verflüssigt werden, sondern es ist ein für allemal geschehen. Und mitgeteilt wird dieses Werk Christi im Wort. Auch das Abendmahl ist in seinem Wesen Wort, ist Verheißung, die geglaubt werden soll. Man hat also nicht am Opfer Jesu teil, indem man einfach so beim Abendmahl isst und trinkt, und das Abendmahl wirkt dann auch nicht physisch so, dass der Teilnehmer durch das Verschlingen göttlicher Substanzen nun eine göttliche Natur bekäme. Nein, das Abendmahl kann nur von dem ein für allemal vollbrachten Werk Jesu sprechen. Und darum haben wir Jesus im Abendmahl nur dann recht, wenn wir uns vor Augen führen, dass sein Opfer am Kreuz die volle, ganze und unwiederholbare Versöhnung ist. Das Abendmahl will uns gewiss machen, dass wir an dieser Versöhnung, dass wir am neuen Bund und an der Vergebung der Sünden teilhaben. Und gewiss sollen wir die Vergewisserung in dem äußeren Zeichen wie auch in dem äußeren Wort suchen. Dass das Opfer Jesu einmalig ist, hat auch zur Folge, dass wir es nicht in unserer christlichen Existenz wiederholen oder abbilden müssen. Jesus sagt zwar, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen und ihm nachfolgen sollen, doch das tun wir nicht, indem wir uns künstlich zu Leidensgestalten machen, dass wir uns wie ein mittelalterlicher Mönch auspeitschen oder gar symbolisch Kreuze durch die Gegend tragen. Wir tun es, indem wir im Glauben uns selbst verleugnen, dem Unglauben widerstehen. Wir tun es, indem wir es wagen, auf die Verheißungen Gottes zu vertrauen. Das ist übrigens für den alten, ungläubigen Menschen in uns eine viel größere Zumutung als alle guten Werke. Dann wird auch die fromme und religiöse Welt schon dafür sorgen, dass wir in unseren Gemeinden an den Rand gedrängt werden, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden und unsere Existenz als Christen und als Menschen in Frage stellen, wenn wir allein auf Christus vertrauen. Aber vielleicht wird uns auch ein repressives oder atheistisches oder islamisches System Gefängnis oder Tod bringen. Nur unser Leiden um Christi willen ist keine Fortsetzung des Werkes Christi. Sie ist nicht das Instrument, mit dem Gott uns rettet, und auch nicht die Gestalt, unter der wir an Christus teilbekommen. Gerettet sind wir in Christus, dem Stellvertreter, ein für allemal. Und nichts kann diese Einmaligkeit aufbrechen. Diese Einmaligkeit macht deutlich, das Opfer Jesu ist rund und vollkommen. Die Versöhnung ist in diesem Opfer geschehen. Wir haben es also bei Jesus immer mit einem fix und fertigen Heil zu tun, dem von unserer Seite nichts mehr hinzugefügt werden kann und muss. Einfach deswegen, weil das, was wir tun, doch immer halb, zwiespältig und unvollkommen ist. Fragen wir also zum Schluss, was machen wir nun mit dem Leiden Jesu? Unser Predigttext spricht von der Bedeutung des Werkes Jesu Christi. Und wir haben daraus entnommen, dass Jesus der Mittler ist, dass er nicht in einem irdischen Tempel Priester ist, sondern bei Gott im Himmel, und dass sein Werk auf Golgatha ein für allemal geschehen ist und daher vollkommen ist. Was machen wir nun mit diesen Einsichten? Der Autor des Hebräerbriefes ermahnt uns in Hebräer 12, seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entronnen sind, die den abwiesen, der auf Erden redete, wie viel weniger werden wir entrinnen, wenn wir den abweisen, der vom Himmel redet. Die Juden haben damals im alten Bund Mose abgewiesen. Mose war ein Mensch, er hat hier auf Erden geredet, Jesus aber kam vom Himmel. Ja, er hat auch hier auf Erden geredet, aber eben als Sohn Gottes. So haben wir es hier mit einem ernsten Wort zu tun. Gott möchte uns damit motivieren, nun doch hinzuhören, was denn das Evangelium von Jesus Christus sagt. Und wenn Gott schon keinen Geringeren als seinen Sohn sendet, um die Menschen mit ihm zu versöhnen, dann ist es billig, auf das Evangelium zu hören, denn es ist eben Gottes Evangelium. An dem Werk und der Person Jesu klebt die Zusage Gottes. Johannes 3 sagt uns, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Wenn wir also verstehen, dass Jesus unsere Sünden gesühnt hat, dass er Mittler und Priester ist, dass wir mit Gott versöhnt sind, und wenn wir darauf vertrauen, dann haben wir wirklich an Christus teil und können wissen, jetzt bin ich gerettet, jetzt habe ich Frieden mit Gott, jetzt hat Gott nichts mehr gegen mich, jetzt habe ich das ewige Leben. Jetzt habe ich auch ein gutes Gewissen, denn meine Sünden sind vergeben. Das ist ja gerade der Sinn und das Ziel des Mittlerdienstes Jesu. Dann sehen wir auch dem zweiten Kommen Christi entgegen und können wissen, er kommt wieder zu meinem Heil. Das ist auch die Sicht unseres Predigtextes, denn er sagt, zum zweiten Mal wird er, also Christus, nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Ja, dann wird Gott sein Versprechen einlösen und sichtbar geben, was er uns zugesagt hat. Die Teilhabe an der neuen Schöpfung, das ewige Leben. Und so war es das Geschehen vor den Toren Jerusalems vor 2000 Jahren, denn in die neue, in die zukünftige Welt, die Gott seinen Kindern zugedacht hat. Darum wollen wir nicht abweisen, was Gott uns im Evangelium zusagt, und diesen Zusagen vertrauen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.